muss ich jetzt nochmal, glaube ich, nebenbei machen hier.
Okay, Sarah checkt nebenbei, ob alles richtig eingestellt ist. Und ich sage,
oh nein.
Hallo und herzlich willkommen zu Pädagogik und Pinot, dem Erfolgs- und Service-Podcast aus der Pädagogik. Und ich stelle uns jetzt einfach mal beide vor. Oh, Pro-Tipp, ein Teleprompter wird mit dir geteilt. Gut.
Nee, das möchte ich nicht.
Okay, ich mache weiter. Ich stelle uns mal beide vor. Ich fange mit mir an, weil vielleicht ist Sarah dann auch so weit und macht selber. Genau, ich bin Fair Finger, ich bin Kindheitspädagogin, ich bin selbstständige Weiterbildnerin für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und habe so ein paar Schwerpunktthemen, zum Beispiel Adultismus und Partizipation. Und natürlich gibt es dazu Informationen auf meiner Homepage fairfinger.de. Und mit mir hier ist Sarah Bauer. Bist du soweit? Möchtest du doch selber?
Also, ich fange einfach an, ne? Aber
okay.
Ich kann jetzt die Einstellung hier nicht mehr aufrufen. Also ich sehe jetzt nicht, leider, welches meiner Mikrofone hinterlegt ist. Und hoffe, dass es einfach jetzt das Richtige ist. Ansonsten werde ich das im Schnitt ja wieder merken. Naja, also mein Name ist Sarah Bauer. Ich bin pädagogische Fachberatung. Ich bin systemische Beraterin und Weiterbildnerin für pädagogische Teams und Kita-Leitungen mit den Themen Eingewöhnung, Teamführung, alles, was pädagogische Haltung betrifft. Ja, und alle Informationen findet man auf sarahbauerberatung.de. So,
so,
Werbeblock zu Ende.
Da, 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 da. So, wir haben viel zu besprechen.
Ja, wir haben einiges zu besprechen.
Einiges. Okay, mit was fangen wir an?
Gute Frage. Vielleicht einfach mit dem Wetter, ne? Macht man doch bei Smalltalk so. Man fängt einfach mal mit dem.
Lass uns doch mal über das Wetter sprechen.
Man fängt mit dem Wetter an. Und was soll ich sagen? Es ist ja wieder ein bisschen Schneefall in ganz Deutschland. Ich sehe schon wieder nur Schneebilder auf Instagram und in den WhatsApp-Status-Meldungen. Ja. Und Berlin natürlich auch, ne? Aber bevor der Schnee kam, kam eine Nacht Eisregen.
Oh,
und ehrlich, nachdem die letzten Male die Meldungen ja immer waren, es kommt was und es ist nichts passiert, bin ich natürlich total naiv ins Bett gegangen und am nächsten Morgen aufgestanden und war so, alles gar kein Problem. Bin raus, wollte ins Büro fahren.
Mhm.
Und denk schon so, krass, die Autos sind richtig toll vereist. Voll blöd, wenn man die jetzt freikratzen muss. So, ne? Ich habe ja auf meiner Windschutzscheibe vorne habe ich so eine Folie drauf, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber die Seiten, also kannst du dir vorstellen, dass die Autos so komplett in Eis, sogar meine Radkappen waren so komplett mit Eis voll.
Krass.
Also richtig, das war echt so. Dann dachte ich, naja, ich lasse das Auto stehen. Bei dem Wetter gar kein Problem. Stehe an der Haltestelle und denk, okay, fährt nichts. Es fährt nichts. Also zumindest die Tram hier vor Ort nicht, ne? Weil die haben ja Oberleitungen. Wenn die vereist sind, können die nicht fahren.
Ach, scheiße, ja.
Dann dachte ich, ach, okay, das sind 10 Minuten, laufe ich zur S-Bahn, fahre ich mit der S-Bahn. Ich bin da 10 Minuten hingelaufen mit vielen anderen Menschen.
Die alle die gleiche Idee hatten wohl.
Ja, und dann, um dann zu lesen, dass alle Verbindungen ausfallen.
Scheiße.
Dann bin ich also wieder zurückgelaufen, komplett schon verschwitzt. Ne? Ich hatte einen schweren Rucksack dabei und war dann auch schon so richtig piss. Das hat mich so genervt. Und durfte dann natürlich die tolle Aufgabe versuchen, mein Auto freizukriegen. Ja, und das hat nicht funktioniert. Also zumindest nicht mit Kratzen. Ich bin dann irgendwann eingestiegen, dachte, okay, dann weiß ich noch nicht, was ich jetzt mache. Und irgendwann habe ich dann die Fenster aufmachen können, weil dadurch, dass ich innen drin saß, ist es ja innen drin auch wärmer geworden. Und dann konnte ich von innen die Fenster aufmachen und das Eis so wegdrücken.
Ist nicht wahr, ey.
Und dann bin ich ziemlich spät im Büro gelandet und hatte ziemlich viele Schritte auf meinem Schrittezähler. Und dachte, okay, toll. Also, dieses Kapitel habe ich jetzt auch abgehakt, zu checken, wenn so ein Wintereinbruch kommt und er wirklich kommt, ja, dann funktioniert hier nichts mehr. Also, die Straßen und Gehwege waren nicht frei, die Öffis sind nicht gefahren, Alle mussten irgendwie auf Auto oder Bus umsteigen. Dementsprechend war überall Stau. Es war ein toller Morgen.
Das stelle ich mir auch gut vor.
Das
Und
ist
vor
super.
allem schwierig, wenn man dann halt auch wirklich zur Arbeit muss, ne? Also es gibt ja einfach so Momente, da muss man dann dahin.
Ja, und ich dachte auch, wie machen das Menschen, die dann nicht irgendwie auf ihr Auto umsteigen können?
Ja.
Weil Bus auch maximal unzuverlässig, plus den Verkehr. Hä, einfach krass. Also manchmal nehmen sich Menschen dann ein Taxi tatsächlich. Aber es ist einfach...
Gut, aber dann stehst du halt mit dem Taxi im Stau.
Ja, klar.
Ja, krass, ne?
Das war eine Experience, ich sag's dir.
Toll, toll, toll.
Ja, das war super.
Bei uns ist nicht so viel mit Schnee.
Ah, okay.
Nö, also ist nicht so. Es war jetzt tatsächlich, vor 2 Tagen hat es plötzlich geschneit und dann lag richtig, für unsere Verhältnisse hier, richtig doll Schnee. Aber ist schon wieder fast abgetaut. Also seit gestern regnet es. Ist nicht so.
Oh, schön.
Ja, naja. Aber gut. Ich bin ja schon wieder in diesem Modus, dass ich denke, okay, in 8 Wochen ist schon wieder deutlich wärmer. Da kann ich ja schon fast wieder im Garten arbeiten.
Ja.
Ja,
also da hoffe ich doch auch, da hoffe ich doch auch drauf.
Also im Garten arbeiten meine ich hier meine Sache, nicht Gartenarbeit. Nur
ja.
Für alle nochmal zum Verständnis.
Du sitzt dann mit dem Tisch draußen.
Genau, mit meinen schönen geblümten Dingsies. Und dann wird draußen gearbeitet. Das wird gut. Freue ich mich.
Das ist super.
Ja.
Okay, dann haben wir schon mal das Wetterthema.
Sehr gut, sehr gut. Wollen wir ein pädagogisches
und
Thema und dann machen wir eine kleine Sandwich-Methode. Wir machen ein pädagogisches Thema und dann machen wir noch mal ein Pinot-Thema.
Auf jeden Fall.
Ding, ich habe ein pädagogisches Thema.
Schieß los.
Ein aktuelles und zwar, ich beschäftige mich ein bisschen mit Beißen. Ne? Beißen unter Kleinkindern und was können wir machen und so. Und da hatte ich jetzt einen Elternabend dazu. Das war super interessant. Und ich habe da einfach so ein bisschen erzählt, was sind so die Hintergründe, was sind die Ursachen und so. Und von einigen kam wirklich die Rückmeldung, dass das total interessant ist, das einfach auch mal zu hören, dass Ursachen, also dass die sich so verzahnen können, dass es mehrere Ursachen geben kann, die vielleicht mit reinspielen und nicht nur eine. Und solche Sachen. Und da dachte ich, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir das Eltern auch mitteilen und dass es zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, irgendwie einen Flyer zu erstellen, den wir rausgeben können, entweder in dieser Beißsituation oder mit den Anmeldeunterlagen oder wie auch immer, damit Eltern einfach das wissen. Ja, das ist jetzt, ne, das kann man total gut zusammensuchen. Da gibt es Bücher dazu zum Beispiel. Ja, Quellenangabe mit rein und dann kann man das, glaube ich, gut machen. Weil das echt was war, was einige erleichtert hat. Und das nächste war, dass der Fokus immer sehr liegt auf dem Kind, das beißt. Ne? Also wie können wir das stoppen und was ist da die Ursache dafür und so. Und das ist auch richtig, ist auch wichtig. Und auf der anderen Seite stehen eben die Kinder, die gebissen werden.
Ja.
Und manchmal, ich weiß nicht, wie so deine Erfahrungen sind, aber manchmal ist ja irgendwie ein Kind dann das Kind, das ständig gebissen wird und das gefühlt jeden Tag mit einem neuen Biss nach Hause geht.
Ja.
Und da nochmal auch drauf zu gucken und den Eltern transparent zu machen, was tun wir denn, um dem Kind auch zu helfen?
Ja, dass man so beide Seiten
genau
wirklich kommunikativ im Blick hat, sozusagen. Ne?
Ja, dass man wirklich da mit beiden Elternteil Seiten, nicht teilen, mit beiden Elternseiten wirklich gut im Gespräch ist. Es ist echt richtig doll wichtig. Das hat sich nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt.
Ja, für Eltern ist das ja eine Situation, in der sie sehr machtlos sind, weil sie nicht vor Ort sind, nicht beteiligt sind, die Situation erstens nicht beobachten können. Das heißt, da fehlt ganz viel Einschätzungsmöglichkeiten seitens der Eltern. Und dann entsteht wahrscheinlich, so war meine Erfahrung, schnell eine Dynamik von ihr passt nicht richtig auf in der Kita und ihr macht nichts oder ihr lasst es einfach passieren oder ihr könnt euren Job nicht, was ja wieder dazu führt, dass Fachkräfte sich ach, total alleingelassen fühlen mit der Situation. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass es für Fachkräfte ist, was, wo die einfach weggucken und denken, jo, Spaß, wow, sondern das sind ja oft Dynamiken, wenn es über einen längeren Zeitraum geht, die alle sehr dolle beschäftigen. Und ich wollte noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, dass man super schnell anfängt, nur auf, also nur in Anführungszeichen auf das Kind zu gucken, das beißt, und versucht da viel am Verhalten zu ändern. Und ich finde aber auch total wichtig, gerade dass Fachkräfte und dann vielleicht auch die Leitung und KollegInnen von außen so ein bisschen fachlich unterstützen an der Stelle, ne, weil das ja oft ein Thema ist, wo man sich so alleingelassen fühlt. Und dann eben guckt, was können wir am Rahmen, an den Rahmenbedingungen für das Kind ändern, weil ich ja nie Verhalten in einer anderen Person ändern kann.
Ja.
Ne, das kann eine Person selber quasi, aber ich kann ja von außen nicht das Verhalten ändern bei einem Gegenüber. Das heißt, ich kann aber meine Haltung dazu verändern, mein Verhalten dazu verändern und vielleicht noch Rahmenbedingungen. Also, ne, wie du gesagt hast, es gibt mehrere Ursachen und die manchmal greifen die wie Zahnräder ineinander. Dann zu gucken, was sind denn die Ursachen, was sind die Zahnräder und an welchem kann ich drehen? Und ich glaube, dass ich das jetzt total schön fände, wenn du vielleicht 1, 2, 3 Zahnräder-Ursachen mal erzählen könntest. Weil wenn wir jetzt schon hier so aufs Thema Beißen gucken, dann wäre es ja vielleicht auch ganz cool für die Fachkräfte zu hören, was sind denn so Ursachen und wo haben wir dann vielleicht Einfluss?
Ja, also es gibt natürlich entwicklungsbedingte Ursachen, ja, also da spricht man so vom Reifungsphänomen. Das sind einfach so Dinge, die passieren während einer bestimmten Phase. So, und dann geht das auch wieder vorbei. Und es gibt so Situationen, zum Beispiel, wenn die Kinder zahnen, wenn die vielleicht aber auch gerade aus irgendeinem anderen Grund einen Stress haben, weil irgendwas passiert und dann baut einfach Beißen auch Stress ab. Es gibt aber eben auch diese umgebungsbedingten Ursachen und da geht es dann wirklich darum zu gucken, wie sehen denn die Räume aus? Sind da zu viele Reize? Ja, also zu viel ist schwierig. Und gleichzeitig, das macht es ein bisschen kompliziert, ist, dass es aber auch für Kinder zu wenig Reize geben kann. Und dann wird es denen langweilig. Das kann halt auch zu Beißen führen. Aber das heißt, es hilft immer, Räume nochmal anzugucken und auch genau anzugucken, wie reagieren wir denn eigentlich? Welche Entwicklungsthemen hat das Kind so insgesamt? Also Entwicklungsthema wäre zum Beispiel auch rauszufinden, dieses Zusammenspiel von Auslöser und was dann eben passiert, ne, so auf den Lichtschalter drücken und so, wäre sowas. Und dann kann es halt wirklich sein, dass ein Kind einfach auch beißt, um rauszufinden, passiert das jedes Mal? Springen die jedes? Ist ja interessant, da probiere ich nochmal. Ja, so. Und genau, also das hilft wirklich, da nochmal genau hinzugucken. Und dafür kann man sich ja bestimmte Fragen stellen. Und ich bin manchmal überrascht, dass Leute sich da nicht die Fragen stellen, sondern es wird immer, oder also was heißt immer, aber oft lese ich dann oder höre ich dann, ja klar, ein Kind, das beißt, hat halt die Sprache noch nicht. Die können sich halt nicht anders äußern. Und das stimmt aber gar nicht. Es gibt Kinder, die können total gut sprechen, aber die können in dem Moment vielleicht ihren Impuls nicht kontrollieren. Oder da ist das Beißen schon irgendwie zu so einer kleinen Strategie geworden, wo die wissen, da komme ich an mein Ziel. Ja, oder sie wissen halt in dem Moment einfach nichts anderes. Das sind ja auch alles so unbewusste Abläufe. Das ist jetzt nicht so, dass das Kind sich da mit 2 Jahren hinstellt und denkt, was könnte ich denn jetzt machen? Na, da beiße ich. Ja, das ist ja so nicht. Und das finde ich irgendwie wichtig. Und da, wie gesagt, dann gibt es Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel sowas wie, was ist denn direkt vorher passiert? Was ist direkt danach passiert? Ja, welche Menschen waren dabei? Welche Kinder? Welche Fachkräfte? In welcher Situation? In welchem Raum? War es überhaupt ein Raum? War es draußen? Ist es in anderen Situationen besser? An anderen Tagen? Was ist da anders? Also, ja, es gibt so einen Haufen Fragen, die man sich stellen kann und daraus leiten sich dann Dinge ab, die man verändern kann.
Voll, ja. Also das finde ich eh total wichtig, nach Ausnahmen zu suchen. Ne? Macht man auch in der systemischen Arbeit so, dass man nach Ausnahmen sucht. Das heißt nach Situationen, nach Konstellationen, wo dieses Verhalten nicht auftritt. Und dann guckt man natürlich genau, was ist da anders und wie können wir mehr davon tun? Ja, genau. Also wie können wir mehr von dem Guten tun, was für Entspannung sorgt und so weiter. Und ich war auch noch so an dem Punkt, also ich habe früher auch immer gedacht, ne, da fehlt Sprache, fertig, die müssen quasi lernen, ihre Konflikte anders auszudrücken. Und dass es so ein Entwicklungsschritt dahin ist eigentlich. Ne? Ich denke auch, das ist ein Teil davon, ein kleines Kahnrad.
Das ist es ja.
Ist diese Frustrationstoleranz an der Stelle.
Ja.
Und gleichzeitig, gerade auch wenn wir über neurodivergente Kinder sprechen, gibt es halt Kinder, die vor allem dann auch über Reize im Mund sich regulieren. Und das finde ich ganz spannend, weil es natürlich bedeutet, nicht nur, wie können wir dieses Verhalten stoppen, sondern wie können wir dem Kind, das beißt, eine andere Strategie zeigen.
Ja.
Wenn das gerade eine wichtige Regulationsstrategie ist.
Ja.
Na, genau. Dann braucht es da andere Möglichkeiten.
Ja, und dafür muss ich es aber genau beobachten.
Voll.
Und ich glaube, das ist das, was Erwachsenen manchmal schwer fällt, zu akzeptieren, dass pädagogische Maßnahmen und dieses Beobachten und so, dass das manchmal Zeit braucht. Also ich glaube, es gibt in den allermeisten Fällen, würde ich behaupten, schon ab dem ersten Biss irgendwas, wo man sagen kann, es könnte daran liegen, wir können das und das mal probieren. Ja.
Ja.
Aber das heißt noch nicht, dass das dann bereits der Weisheit letzter Schluss war, sondern diese Beobachtungsarbeit, die muss ich immer machen. Das
Voll.
Ist wirklich wichtig.
Weißt du, was mir ganz oft begegnet, wenn ich mit Fachkräften über Beißen spreche, dass die Fachkräfte schildern, es passiert aus dem Nichts.
Ja.
Es passiert ja. Einfach aus dem Nichts. Ich weiß gar nicht, in welchen Situationen, bei welchem Kind und so weiter.
Ja.
Und das Gefühl kenne ich gut.
Ich auch. Ich saß so, auch schon daneben und habe gedacht, wo kam das denn jetzt her? Ja, voll.
Genau, voll. Und dann ist es ja, also dann sind wir ja genau wieder an dem Punkt, dass wir sagen müssen, okay, da braucht es jetzt viel, viel, viel mehr Beobachtung.
Ja.
Was passiert nicht aus dem Nichts.
Ja, genau. Also ich hatte auch eine Elternberatung, da wurde den Eltern gesagt, das Kind beißt grundlos. Und das ist, glaube ich halt nicht. Ne? Also,
nee.
Kinder beißen schon mit einem Grund und das müssen wir halt rausfinden, woran es liegt.
Ja. Voll. Ach, so ein spannendes Thema.
Sehr. Ich mag das Thema auch gern, weil ich immer so denke, wenn wir da, also ja, es sind nicht alle Situationen easy peasy einfach, ne? Und manchmal zieht sich das und so. Und gleichzeitig, wenn man das richtig angeht und da ein bisschen konsequent dranbleibt, dann kann man es, glaube ich, ganz gut lösen. Deshalb mag ich das so gern.
Ja.
Weil man schon sehen kann, wenn da eine Entspannung reinkommt wieder.
Voll. Gibt es einen Tipp, den du Eltern an der Stelle immer mitgibst?
Ja, zu Hause eben auch beobachten, weil manchmal kommt es nicht, also manchmal ist es so, dass Kinder nur zu Hause beißen oder nur in der Kita. Und manchmal, also auch in dem Fall, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wo es erst hieß, das Kind beißt grundlos, da ist der Mutter aufgefallen, dass das Kind sie auch beißt. Und dann hat sie das beobachtet und hat festgestellt, dass es immer in den Situationen, wenn das Kind spielt und es kommt ein Übergang. Also Mikrotransitionen gibt es ja einfach auch zu Hause.
Ja, voll.
Ja? Und immer dann ist das Kind so kurz überfordert, es kommt in so einen Stressmoment, es kann das nicht vorhersehen, was jetzt passiert. Und immer dann passiert das. Und dann hat sie das eben in der Kita geschildert und die sagten, ach krass, jetzt muss sie sagen. So, ne? Grundlos.
Ja.
Also das heißt, was ich finde, was für Eltern wichtig ist, ist wirklich zu Hause das auch zu beobachten und vor allem, und das ist aber für beide Seiten wichtig, dann in einem guten Dialog zu sein.
Voll.
Ja.
Ich wollte es auch gerade sagen, ne? Also, das A und O ist doch dann der Austausch gemeinsam.
Genau. Und auch Eltern dürfen auch da wütend sein, die dürfen auch ihre Sorgen haben, die dürfen auch Ängste haben. Ich finde das super wichtig, wenn Eltern das auch schildern. Und wenn wenn es Fachkräfte dann schaffen, ich glaube, das ist ein bisschen so die Königsdisziplin, ja, aber wenn es Fachkräfte dann schaffen, das nicht persönlich zu nehmen, sondern wirklich zu sagen, ja, das verstehe ich voll und mir wird es an ihrer Stelle auch so gehen und das ist das und das, was wir hier gerade tun und was wir versuchen und ich komme nochmal auf sie zu. Also, dass Eltern einfach auch merken, ich werde hier gesehen und ich werde ernst genommen.
Ja, voll. Und dann aber nicht zu stigmatisieren, ne? Also nicht dem das Kind des Beiß dann jeden Tag den Eltern die Rückmeldung zu geben, heute hat's fünfmal die und die Person gebissen, so.
Ja, ja.
Sondern da braucht's ja dann auch in all der Information um die Situation, ne? Ich sag jetzt nicht, dass man das nicht sagen, also gar nicht sagen soll, das meine ich damit nicht, sondern dass es auch für diese Eltern ja die positiven Aspekte braucht und vor allem, dass mein Kind gesehen wird, nicht nur reduziert auf, wie oft beißt es gerade.
Ja, und ich finde auch wieder für beide Elternseiten, also für die Eltern von dem beißenden Kind und auch für ein Kind, für die Eltern von dem Kind, das gebissen wurde. Ich finde, man darf schon auch nachfragen, was machen, also wie haben sie mein Kind in der Situation begleitet? Wie hat mein Kind wieder ins Spiel gefunden? Weil das sind manchmal Informationen, die nicht unbedingt kommen. Und ich finde schon, dass man das als Elternteil auch nachfragen darf.
Ja. Und das heißt ja auch für alle Fachkräfte, die uns jetzt hier vielleicht zuhören, voll gut, dann zu sagen, wie wurde es aufgeklärt? Wie hat das Kind sich beruhigt? Wie hat man wieder ins Spiel gefunden? Wie hat man quasi Schutzstrategien verwendet an der Stelle?
Ja.
Und
ja.
was bedeutet das für die nächsten Situationen? Wohl wissend, dass man nicht jeden Biss verhindern kann.
Ja, das ist leider so. Also das ist halt, in einer gewissen Weise gehört es auch irgendwie dazu. Und gleichzeitig, wenn das die einzige Antwort ist, ist es halt für alles ein bisschen unbefriedigend.
Also das nimmt ja gar nichts ernster,
nee,
ne?
Also wenn ich mir überlege, ich würde da morgens mein Kind hinbringen mit Löckchen und Schleife im Haar und dann kommt es nachmittags und hat einen riesigen Biss auf der Wange und dann würde man mir sagen, naja, wissen Sie, das ist halt, das gehört dazu. Wir sind auch hier eine Gemeinschaftseinrichtung, ja? Lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn Sie nicht damit umgehen können. Ja, da würde ich ja abgehen. Also ich wäre die Erste, die beim Elternbeirat stehen würde und bei der Leitung. Ich würde richtig Alarm machen.
Ja.
Ja.
Zu Recht.
Und da geht's, ja, und da geht's mir wahrscheinlich gar nicht mehr um den Biss, sondern was ja abgeht im Kopf ist dieses, wenn die in der Situation so damit umgehen, was machen die den Rest vom Tag? Also das wird, man generalisiert das ja dann. Also,
voll.
Ja.
Voll. Und dann geht's ja wirklich drum, dass man ja mit, also erstmal die Situation verarbeiten muss, ne, was man da sieht, und dann macht man sich Sorgen, und Sicherheit ist eben ein sehr, sehr hohes Gut, vor allem für die Kinder,
ja.
Und deswegen darfst du da eine ganz sensible, aber hast du eine gute, einen guten Satz, wo du sagst, hey, wenn ein Kind gebissen wurde und die Eltern kommen zum Abholen, das und das wäre wichtig zu sagen?
Für das Kind, das gebissen wurde?
Ja. Ja, für die Eltern.
Erstmal würde ich, glaube ich, noch viel weiter vorne ansetzen, nämlich immer mit Eltern abklären, wenn was passiert in der Kita, wann wollen die das wissen? Wollen die gerne direkt informiert werden? Hätten die gerne irgendwie kurz eine Nachricht, E-Mail, Anruf, irgendwas, dass die sich schon mal ein bisschen einstellen können?
Ja.
Oder reicht es beim Abholen? Also viele Eltern können das total gut einschätzen und das, ich habe da richtig gute Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte auch mal eine Familie, die wollten erst informiert werden und haben dann, als das erste Mal irgendwas passiert ist, festgestellt, oh, da können sie den ganzen Tag nichts mehr irgendwie. Und so schlimm war es dann ja auch gar nicht. Und die haben dann gesagt, schätzen Sie bitte ein, wie schlimm ist es, müssen wir kommen? Wenn wir nicht kommen müssen, dann bitte erst beim Abholen. So, ne? Und dann dachte ich, okay, damit kann ich ja arbeiten. Aber das entsteht ja erst, wenn ich so ein, also wenn ein Dialog, wenn eine Beziehung überhaupt da ist. So, und dann finde ich immer wichtig zu sagen, also erstmal, das ist passiert. Und wir dürfen nicht sagen, wer es war. Ja, das ist schon mal das ganz wichtige Punkt. Wir dürfen nicht sagen, wer es war, aber wir dürfen sagen, ihr Kind wurde leider heute gebissen. Es gab die und die Situation. Und ich glaube, ich würde sogar mit der Situation anfangen, die zu schildern. Ihr Kind war heute in der Bauecke und hat da gespielt. Und dabei ist leider dabei ist es leider gebissen worden. Wir haben das gekühlt, wir haben was weiß ich, was man dann eben noch so macht, ne? Schauen Sie hier, und im besten Fall war es nicht so schlimm und dann sieht man auch gar nichts mehr. Das gibt's ja auch. Und wir haben natürlich ihr Kind getröstet, wir haben auch mit dem anderen Kind gesprochen. So. Also einfach so kurz, wie es geht und so neutral, wie es geht, das schildern und dann gucken, was passiert.
Ja, und im besten Fall hat man einen Flyer im Regal, wo man sagen kann, so, hey.
Im besten Fall habe ich einen Flyer im Regal und im besten Fall habe ich in irgendwie einen Notfallplan oder irgendwas, wo ich sagen kann, so und so und so gehen wir jetzt damit um. Vielleicht habe ich sogar schon mit meinem Team gesprochen und habe gesagt, hey, der Kai hat heute gebissen, wir müssen, der Plan greift ab jetzt, und dann wissen alle wie die Ameischen, wo sie jetzt hinlaufen müssen und was sie machen müssen. Das wäre der beste Fall. Kann ich kurz Werbung machen?
Auf jeden Fall.
Ich habe so einen Leitfaden entwickelt, den gibt's auf meiner Homepage.
Sehr gut.
Da steht das alles drin. Da steht genau drin, wer wann wohin geht und wann man welche Absprachen trifft und wie das so alles weitergeht.
Mega.
Und Reflexionsfragen und alles steht da drin.
Sehr gut.
Ja,
sehr,
das wollte ich
noch mal
sagen.
Ah, ja, okay. Schön. Damit haben
das
wir
jetzt ein langes Pädagogik-Thema.
Abgeschlossen. Ja, richtig schön.
Ja. Ja, voll gut.
Richtig, richtig schön. So. Kleiner Übergang. Ich wollte unbedingt noch was mit dir besprechen.
Oha, jetzt.
Es geht um Algorithmus und es geht um 3D-Drucker.
Was? Was? Wo bist du denn? An welcher Stelle im Internet?
Hey, das ist ein Rabbit Hole, sag ich dir. Also, ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber der Algorithmus hat mir 3D-Drucker-Content auf meine Seite gespült.
Aber?
Keine Ahnung, vielleicht bin ich aus Versehen an einem zu lange hängen geblieben. Aber jetzt gucke ich alle davon.
Ich habe 3D-Drucker gesehen.
Ey, es ist...
Schick mir das.
Also, pass auf. Ich überlege seit Tagen, wie viel wohl ein 3D-Drucker kostet und wo ich diesen herbekomme. Wo ich ihn in der
Achim hat
hinstellen
einen.
Könnte. Ja, Grüße gehen raus. Achim hat einen. Der hat auch so eine coole Sache damit gedruckt und erfunden, was ich schon wieder krass finde. Nämlich einen Hebel, den man an einen Schlüssel machen kann, damit Kinder alleine aufschließen können. Unfassbar.
Was?
Ja, also finde ich so cool. Das machst du an den Schlüssel, weil die oft den Schlüssel nicht drehen kann.
Ja,
weil,
stimmt.
Motorik
und
so.
Ja.
Und dann ist ein Hebel dran und dann drückst du wie eine Türklinke den Schlüssel um. Zum Aufschließen.
Ist das schlau.
Das ist so schlau. Und jetzt kriege ich nur noch Sachen von 3D-Druckern, wie Leute Sachen drucken, die ihr Zuhause organisieren und schöner machen, wie die sich Vasen drucken und Boxen und Schachteln. Und ich denke die ganze Zeit, ja, Blumentöpfe, all das. Und dann
stell dir vor, wie cool, stell dir vor, du willst irgendwie, du hast eine Pflanze übrig.
Ja.
Dir ist die runtergefallen, der Blumentopf ist kaputt. Und dann sagst du, kein Problem, da lasse ich meinen 3D-Drucker einen neuen drucken.
Ja. Und die drucken dann, ich schick dir das mal, aber du musst dir das angucken. Die drucken Sachen wie Schalen, wo man Wasser reinlaufen lassen kann, die dann das Gemüse so anschubsen, dass es sich im Kreis im Wasser dreht und das Wasser wieder abläuft. Und ich denke mir, es ist grenzgenial. Die Leute drucken sich Türen für diese typischen IKEA-Regale, damit die einfach eine schöne Tür haben mit fancy Mustern drauf.
Aber warte, ich check's nicht. Du musst ja in den Drucker irgendwelche Daten eingeben, damit der weiß, was er drucken soll.
Ja,
du kannst ihm ja nicht einfach
online,
wie bei ChatGPT sagen, druck.
Nee, ja, aber fast. Es gibt diese Vorlagen, gibt's alle online. Es gibt Menschen, die das programmieren. Du kaufst dir diese Farbrollen. Dann gibt es sogar schon, wie
was
du dir
denn für Farbrollen?
Kannst.
Ich bin dann ganz
was
weg.
In den Drucker?
Was?
Das sind ja so Plastik, was dann weich wird, damit man es drucken kann. Ich glaube, dass es Plastik ist.
Macht
so weit
Drucker
bin ich noch nicht
das
drin.
dann?
Und der druckt es dann natürlich und du hast dann diese Farbspulen und dann kannst du dir aber auch schon angucken, wie du was drucken kannst, wo es den Rest aufsammelt. Dann gibt es schon Stellen. Ich glaube, das war bei Jugend forscht oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben sehr junge Menschen eine Idee ins Leben gerufen, wo du deinen Druckabfall, der dabei entsteht, ja, weil manchmal gibt es so Hilfslinien, die der drucken muss, die du dann abmachst, die sammeln das und machen daraus wieder was Neues, damit da nicht kein Plastikmüll für die Umwelt entsteht. Und ich denke, wow, junge Menschen sind auch einfach so schlau.
Ja.
Und jetzt sehe ich sehr viel Dinge, die gedruckt werden, wo ich denke, ja.
Aber warte,
ist es
dann am Ende günstiger, sich das selber zu drucken, als einfach zu Ikea zu fahren und so ein Ding zu kaufen?
Keine Ahnung. Das habe ich, also ich bin nur beeindruckt von dem, was gedruckt wird und wie
von
es
der
aussieht.
Kreativität. Ja.
Genau, und denke, ja, ich möchte mir auch Buchständer drucken und Dinge für die Küche und Blumentöpfe und Vasen und Schälchen. Und
ja, und wie groß
gut.
ist so ein Drucker? Musst du anbauen dafür oder wie ist es?
Nee, voll viele haben den einfach auf so einem Tisch stehen.
Was?
Ja, es ist gerade, also er ist schon größer
als ein
normaler
Drucker. Guck mal, wir könnten eigenen Pädagogik- und Pinot-Merch drucken mit deinem 3D-Drucker.
Ja? Meinem.
Ja klar, du musst den kaufen, das ist klar. Setz den von der Steuer ab. Wir brauchen den für Merch, setz den einfach ab.
Ja,
kein Problem.
Das wäre vielleicht eine Idee.
Was kostet denn sowas?
Keine Ahnung. Ich habe also
das hast du noch nicht geguckt. Dann ist wahrscheinlich.
Ich habe mich nicht getraut zu gucken.
Ich google das jetzt.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er ist exorbitant teuer, dass ich denke, auf gar keinen Fall. Oder er ist so im Preis drin, dass ich denke, das mache ich jetzt. Und dann falle ich in so einen Hyperfokus und drucke nur noch Dinge. Und dann kann ich nicht mehr arbeiten, dann mache ich nichts mehr. Dann drucke ich nur noch Dinge. Spielzeuge,
also, sagen wir
Fidget
so,
Toys, alles kann man drucken.
Das ist durchaus kaufbar. Also es ist nicht das, also es gibt viel verschiedene, aber ich würde sagen, es ist nicht so, dass man es nicht leisten kann.
Also nach oben offen wahrscheinlich wie
nach
bei allen
Dingen, was Technik
betrifft.
Nach oben offen und
wahrscheinlich,
ne? Genau, und wahrscheinlich muss man sich gut angucken, was man möchte und was man braucht und so. Aber es ist nicht so,
okay,
dass es nicht geht. Der teuerste,
also ich schicke dir mal ein paar Sachen weiter.
Du, Gratislieferung, Samstag, 31. Januar, runtergesetzt von 800 Euro auf 650.
Wow.
Das ist jetzt der teuerste, den ich gesehen habe. Also günstiger geht's.
Wow. Na dann.
Ja, ja, hier gibt's
die Frage ist ja, wie teuer sind auch diese Spulen, weißt du? Und dann die Vorlagen und so. Also es ist ja nicht nur, dass ich dieses Gerät kaufe, sondern ich muss ja dann auch gucken, brauche ich dann nochmal diese Matte, auf die gedruckt wird, von der ich es dann abmachen kann und so weiter und so fort. Also ich beobachte das schon eine Weile und ich gucke ja dann immer, was benutzen die Leute da so. Und dann haben manche ganze Kleiderschränke voll nur mit diesen Farbspulen. Und ich denke, oh wow.
Das gibt's ja wohl nicht.
Da hast du es abgefahren. Manche drucken auch und verkaufen die Sachen dann im Internet. So, ne?
Du.
Also.
Das
ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, diese so wabbelige Drachen, Tiere, Echsen, die so sehr viele gliedrig. Die gibt's auch beim Buchhandel und so mittlerweile. In so fancy Farben, die sind auch alle aus dem 3D-Drucker.
Aha. Sagt mir gar nichts.
Ach, cool.
Das ist eine ganz andere Lebenswelt wohl. Ja. Das liegt daran, dass ich gerade in einem ganz anderen Rabbit Hole bin, aber das erzähle ich dann vielleicht in der nächsten Folge, sonst wird das hier so doll lang. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Habe ich es vergessen.
Jetzt habe ich dich rausgebracht.
Ja, ja, macht nichts. Aber das ist ja interessant. Ich möchte gerne auf dem Laufenden gehalten werden, was da in Sachen 3D-Drucker passiert. Und apropos Merch, hast du Alex unser Logo geschickt?
Nein.
Die braucht das als Bilddatei.
Okay. Mach ich noch.
Weil ich habe das nicht, genau. Weil dann kriegen wir beide kriegen ja ein kleines Geschenkchen dann für die Didakta.
Ah, ja.
Aber dafür muss sie arbeiten können, also braucht sie das Logo.
Okay. Ich schreibe es mir gleich auf. Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Ich habe die Tage mit ihr geschrieben, tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich hat sie dir jetzt nicht nochmal Bescheid gesagt, weil ich gesagt habe, ich sag's dir.
Ja.
Das ist hier eine komische Dreieckskommunikation. Mir hat auch letztens
Geht
jemand gesagt,
Kappe. Ich
hab Sarahs Nummer nicht, aber ich habe von ihr geträumt. Kannst du dir das sagen?
Das ist sehr schön. Es kam an. Ich habe mich sehr darüber amüsiert und mein erster Gedanke war, wie sehr hören Leute uns zu, dass sie dann von uns träumen?
Das weiß ich auch nicht.
Ja. Das wäre jetzt nochmal spannend.
Richtig lustig, ja.
Schreibt es in die Kommentare.
Ich könnte ja so gern zur Traumdeutung und so, ne? Kann ich auch gar nicht, aber fände ich super interessant. Genau, schreibt es in die Kommentare und stellt den Wein kalt. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüssi.
Ciao.